Was haben eigentlich AI-Agenten mit der CDP zu tun? Wie und wer kauft eigentlich eine CDP ein und wie entwickelt sich das? Und ist wirklich Politik der entscheidende Faktor für den Erfolg einer CDP? Mit dem lieben Daniel spreche ich heute über unterschiedliche Themen und gucke auch ein bisschen in die Zukunft, um einfach mal nochmal festzustellen, was passiert eigentlich beyond CDP?
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Daniel, wir nehmen heute zum ersten Mal im Podcast-Studio hier in Düsseldorf auf. Das heißt Premiere. Ich bin sogar ein bisschen aufgeregt. Ja. Aber Daniel, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst. Und dann können wir, glaube ich, in eine ganz, ganz spannende und sehr unterhaltsame, so habe ich dich kennengelernt, Folge einsteigen.
Ja, ich gebe mir Mühe.
Ja.
Ich habe Seotap vor 11 Jahren, ja, sogar mehr als 11 Jahren, im Sommer 2024 gegründet. Hab die Firma 11 Jahre als CEO geführt.
2014.
So. Ja,
24 hast du gesagt.
Und hab die Firma operativ als CEO geführt bis vor ungefähr, ja, ein bisschen weniger als einem Jahr.
Ja.
Und bin jetzt quasi in einer, wir nennen das Chief Ambassador-Rolle.
Ja.
Operativ nicht mehr so involviert, aber helf den großen Kunden, dass es denen gut geht. Hab noch Investorenkontakte natürlich und helf hier und da bei Neukunden.
Ja. Ich muss einmal erklären, was Seotap ist.
Seotap ist heute eine fokussierte Customer Data Plattform.
Ja.
CDP oder CDP, wie die Deutschen sagen.
Ja.
Eine Datenplattform, die großen Brands, also ich sag mal, Fokus ist so auf mittelgroß bis sehr große B2C Brands hilft, ihre Daten besser zu nutzen, um am Ende des Tages Personalisierung zu verbessern.
Ja. Wenn ich dich so beschreiben würde und in den letzten Meetings, in denen wir waren, bist du jemand, der kein Bullshit redet?
Ich gebe mir Mühe.
Ja.
Ich versuche, auf den Punkt zu kommen.
Ja. Ich habe noch so Sätze im Kopf, wo du sagst, nee, wenn ihr für Integration bei Anbietern zahlen müsst, ist es falsch. Und viele, viele andere Beispiele. Es hat mir gefallen, weil das ja eigentlich das ist, was auch der Kunde hören will. Und auch das ist, glaube ich, wo du für stehst.
Ja, ich habe über die Jahre, ich meine, der CDP-Markt ist kompetitiv.
Ja.
Und du versuchst ja über das Produkt hinaus irgendwie eine Art Markenmarkt, also es ist nicht ich die Marke, sondern die Firma, die Marke, eine Marke aufzubauen, die Vertrauen schafft und die irgendwie für Ehrlichkeit steht. Und das ist, glaube ich, Authentizität ist in Deutschland wichtig. Und wir haben oft Situationen gesehen, wo sehr viel geredet wird über einzelne Features. Natürlich ist das Produkt wichtig, aber am Ende geht es ja darum, dass Menschen was integrieren und dann Use Cases am Umsetzen. Und noch ist nicht alles durchagentisiert, agentisiert. Und der Mensch ist super entscheidend. Und ich glaube, da muss man sehr deutlich manchmal reden, sonst passiert halt nichts. Und ich war ja 5 Jahre vorher bei Vodafone und habe das Konzern im Leben von innen gesehen. Und am Ende sind menschliche Interaktionen leider oft sehr komplex. Ne? Und deswegen muss man klare Worte sprechen. Oh, das hilft oft. Aber das mag nicht jeder.
Das stimmt, ja. Es gibt, glaube ich, dann auch einige, die damit nicht zurechtkommen oder das nicht so wollen und denken, was ist das für einer?
Ja, absolut.
Ja. Jetzt ist Seotap, glaube ich, im Markt recht gut platziert. Wenn man so ein bisschen nach Berlin schaut und sich die Kaffee- oder Weingespräche anguckt, spricht gerade echt jeder über AI-Agents.
Mhm.
Ja. Ist das so der nächste Hype auch in Richtung CDPs, um irgendwie eine Bewertung oder allgemein den Markt da hochzuhalten? Oder wie ist deine Wahrnehmung, was da gerade passiert?
Ich glaube, es ist beides. Ich glaube, es ist eine fundamentale Veränderung und Verbesserung der generellen des generellen Ökosystems, also sowohl Marketing Automation als auch global in vielen Industrien. Und natürlich ist es auch Hype, weil natürlich viele versuchen, den Hype für sich zu nutzen, um einen Kunden zu gewinnen oder einen Kunden abzusellen oder halt eine Bewertung zu verbessern.
Ja.
Ich glaube, es ist beides. Ich glaube, dass Agenten sehr viele Systeme so automatisieren werden, dass menschliche Schwächen wie Politik teilweise weniger ins Gewicht fallen werden, was generell gut ist. Natürlich hat es auch viele Schattenseiten, ne? Arbeitsplatzverlust und so weiter.
Ja. Obwohl, ja, es ist immer die Frage, ne, ob man Automatisierung immer gleich mit Arbeitsplatzverlust einhergehen lässt, aber ja, ich weiß, was du meinst. Wenn meine Recherche richtig war, hast du, glaube ich, mal gesagt, etwas Bleibendes zu bauen wie Siemens. Jetzt seid ihr über 10 Jahre am Markt. Seid ihr noch ein Startup oder ist es schon so Konzernrichtung? Wie fühlst du dich?
Ja, Seotap ist kulturell auf jeden Fall ein Startup. Es sind ja auch so größer 100 Leute. Also es ist, glaube ich, keine Struktur, wo man die Leute nicht mehr kennt und auf einmal Leute einstellt, die irgendwie ja nicht mehr zur Identität passen. Das kriegt man, glaube ich, bei der Größe von 100 plus noch gut hin.
Ja.
Mir ist es nicht gelungen, eine fundamentale große Firma wie Siemens aufzubauen, weil Seotap einfach deutlich kleiner ist. Das hat mehrere Gründe. Wir haben uns zum Beispiel entschieden, den Fokus auf Europa zu setzen, Europas Champion zu werden.
Ja.
Europa hat halt nicht eine Sprache wie die USA und hat keinen Zugriff auf 300 Millionen Menschen und keine Kultur, wo man cowboymäßig sagt, das fuck it, we're just gonna try it, was manchmal als Anbieter super, super angenehm ist.
Ja.
Plus man hat den ganzen Datenschutz. Ich glaube, die kulturelle Komponente der Datenschutz und einfach die Komplexität durch Fragmentierung der Sprachen und Fragmentierung der Kultur führt dazu, dass du viel weniger schnell aggressiv wachsen kannst als dieselbe Firma in den USA. Ne? Deswegen würde ich, das ist einer der Gründe, warum mir das nicht gelungen ist. Natürlich habe ich viele Fehler gemacht, das ist ja klar. Zum Thema Kultur, ich glaube, ich hatte Seotap, was wir gut hingekriegt haben, sind viele Weiterentwicklungen. Wir sind ja angefangen als Telco-Datenfirma. Wir haben uns das erste geschafft, überhaupt Telco-Daten zu bekommen, hat nie einer vorher als Scale geschafft in 4 Ländern in Europa. Haben aber gesehen, dass das alleine nicht skaliert. Dann waren wir Telco-Daten plus alle Daten, Identity, da hat man uns Lifeline of Europe genannt, 2018 ungefähr in der Presse. Aber auch das alleine skaliert in Europa nicht. Und da haben wir erkannt, dass wir eigentlich eine Softwarefirma bauen müssen, weil Software A von Investoren gut verstanden wird, also von den Kapitalmärkten, und B in der Integration nachhaltiger ist, als wenn du in Anführungsstrichen Daten verkaufst, bist du eine Pipe, bist du sofort wieder raus. Wenn du aber eine komplexe Software wie eine CDP beim Kunden implementierst und Wert bringst, dann bist du halt drin.
Ja,
du willst
und
ja
bleibst.
Und bleibst idealerweise. Ja. Und dann ist der auf einmal der kulturelle Nachteil, dass alles so lange dauert und alle so vorsichtig sind, ist eher eine Stärke dann, wenn du einmal drin bist.
Ja. Ja?
Also, wo Licht ist, ist auch Schatten und wo Schatten ist auch Licht. Ne? Also, leider ist es kein Siemens geworden. Das war meine persönliche Ambition. Ist es aber auch nicht, ne? Viele sind auch, alle unsere initialen Wettbewerber in Telco-Daten sind alle insolvent gegangen. Alle. Global. Wir sind die einzige Firma, die noch am Markt ist.
Ja. Weil wir uns aber nicht mehr primär mit Telco da.
Überhaupt gar nicht. Das Geschäft haben wir ja letztes Jahr im Sommer verkauft. Ja, letztes Jahr, wir haben ja 26 jetzt, haben wir im Sommer verkauft.
Ja.
Auf der anderen Seite führen Pivots ja auch dazu, oder Weiterentwicklung, dass man Zeit verliert, dass man neues Geld braucht, dass man nicht profitabel ist für eine lange Zeit und so weiter. Na, also meiner Reise.
Vor- und Nachteile. Ja. Jetzt haben wir vorhin über AI-Agents, ist ja gerade so das Buzzword. Wenn man dann hier so ein bisschen über Garbage in, Garbage out spricht, stellt man ja fest, dass jetzt viel mit so Agents, Automatisierung höchstwahrscheinlich auch schlechte Daten schneller verarbeitet werden. Mhm. Das ist aber ja die Grundlage für euch in der CDP, gute Daten zu arbeiten.
Mhm.
Jetzt weiß ich, dass du nicht der Techniker bist, aber wie ist dein Blickwinkel auf das Thema?
Ich glaube, die Frage krieg ich hin.
Ja.
Die pure Annahme, dass du mit einem Agenten schneller schlechte Daten verarbeitest, ist erstmal richtig, ist aber eine lineare Weltsicht, weil du dann ja ausblendest, dass du auch Agenten wiederum nutzt, um die Daten besser zu machen.
Ja.
Na, du kannst ja, wenn du die Sicht der Agentisierung radikal durchdenkst, hättest du ja in der Endausbaustufe gar keine Menschen mehr, die irgendwas machen und nur ganz viele Agenten oder einen Mega-Agenten, der alles macht. Das ist ja am Ende egal.
Ja.
Und der Agent würde dann ja auch natürlich versuchen, genau wie heute, die Daten sauber zu machen. Was absolut richtig ist, natürlich sind wir angewiesen auf die Daten des Kunden. Ne? Wenn ein Beauty-Kosmetik-Retailer mit 25 Millionen Loyalty-Daten nur scheiß Loyalty-Daten hat, was nicht der Fall ist, aber wenn das so wäre, dann können wir gar nichts machen.
Ja.
Ne? Aber die CDP führt oft zu einem kulturellen Wandel. Idealerweise ist ein CDP-Projekt maximal Senioraufgang in der Organisation. Und dann kommen immer wieder unterschiedliche Probleme auf. Oh, wir haben aber nicht genug Consent für diesen Use Case. Ja, dann müssen wir mal Consent. Ja, dafür brauchen wir aber CEO-Freigabe. Ja, Consent brauchen wir eh.
Ja.
Oh, wir haben aber nicht gut genug Daten. Ja, dann müssen wir mal ein IT-Projekt starten, um die Daten zu bereinigen. Ja, das brauchen wir doch eh. Na, und in so CDP-Projekten, die multi-abteilungsübergreifend sind, kommen diese Probleme immer. Und die führen dann zu teilweise langwierigen, aber doch stattfindenden Verbesserungen. die gar nichts mit der Software an sich zu tun haben, die aber durch die Software getriggert werden. Wenn jetzt das Agentenmodell wieder reinkommt, glaube ich, dass per se die Daten natürlich weiterhin besser gemacht werden müssen.
Ja.
Aber auch ohne Agenten hat jedes CDP, da ist Zeotap überhaupt nicht führend. Das machen wir einfach so wie jeder andere. Versuchen wir natürlich bei taxonomischen Problemen, bei E-Mail-Problemen und so weiter, ne, die Daten zu verbessern.
Ja, verstanden.
Mit oder ohne Agenten.
Was verbirgt sich, ich hatte auf eurer Webseite gesehen, dass es SEO AI gibt, ne?
Ja.
Jetzt so ein bisschen Hand aufs Herz, ist es auch wieder eine GPT-Variante oder was verbirgt sich denn so ein bisschen dahinter?
Das ist beides, das ist ein sequenzieller Verlauf. Natürlich haben wir mit den Quick Wins angefangen.
Ja.
Mein Mitgründer sagt immer AI for CDP and CDP for AI. AI for CDP heißt eigentlich, dass du die technischen Hilfswerke, also Agenten und probabilistische Modelle, also ne, nutzt, um die Reise für den Kunden in der Implementierung und B in der Nutzung danach einfacher zu machen. Na, Hand aufs Herz, CDPs sind scheiße kompliziert zu benutzen, weil selbst wenn die UI einfach ist, hast du auf einmal 20 Segmente.
Ja.
Mit dem einen Segment kannst du vielleicht mehr Upsell machen, mit dem anderen Segment kannst du mehr Neukunden machen. Dann hast du innerhalb von Neukunden wieder drei Segmente. Eigentlich weißt du nicht so richtig, was du machen musst. Ne?
Ja.
Und der Mensch hat ja auch kognitive Begrenzung, hat begrenzte Zeit. Da muss man sich ständig mit allen abstimmen, mit einem Großunternehmen und so weiter.
Ja.
Das heißt, AI kann helfen, so ein bisschen alle Schritte, die kognitiv für den Menschen schwierig sind, zu vereinfachen. Ne? Das fängt an bei der Datenintegration, dass man nicht mehr manuell sagen muss, Gender bei Zeotap ist G und bei Douglas oder Bräuninger ist es F,
ja,
ne, für Female, sondern das wird automatisch gemappt. Ja, das macht das Onboarding schneller. Use Cases müssen eigentlich auf Basis des Datenscreenings vorgeschlagen werden. Ne, das kann Software gut machen oder das können KI-Modelle oder andere Modelle gut machen. Da muss ein Mensch nicht zwingend überlegen, was ist jetzt der beste Use Case. Ne? Also klar fängt man an irgendwie mit simplen Sachen über die Zeit, wenn es dann in die Agentisierung geht, glaube ich schon, dass absolut es nicht nur darum geht, alten Wein neuen Schläuchen zu verkaufen. Sondern es geht darum, dass du wirklich Datenmodelle umbaust. Also im Keller wirklich die Daten so strukturierst, dass Agenten die lesen können. Das dauert natürlich länger, ne? Das ist bei Zeotap auch nicht alles perfekt umgesetzt. Das ist ein Prozess.
Mhm. Wieder ein Thema, wo man Geld investiert und Geld einsammelt?
Nee. Das ist eher was Inkrementelles. Das ist eher eine Frage der Priorisierung der IT-Ressourcen.
Wenn wir so ein bisschen über Bullshit-Bingo sprechen, ist in Deutschland doch oft der Fall, jetzt bespielen wir Klischees, aber das Thema Build und Buy, das können wir doch selber machen.
Mhm.
Ja. Jetzt gibt es ja viele Entwicklung Richtung Composable CDP,
ja,
also auf dem Data Warehouse, ja, draufgesetzt. Ich finde, meine persönliche Meinung beschäftigt mich ja eine Weile mit CDPs. Früher gab es ja noch nicht das Data Warehouse, wo ich was draufsetzen konnte.
Ja.
Jetzt hast du es.
Ja.
Aber was siehst du im Markt?
Also man braucht heute noch beides, weil du zwei völlig unterschiedliche Typen von Firmen hast. Das Dumme ist, manchmal weiß die Firma nicht, welchen Typ sie selber ist und gibt es auch nicht zu intern.
Ja.
Du hast die fortschrittlichen Silicon Valley oder auch europäischen, ich sag mal, Tech-getriebenen Firmen, die in der Selbstverständnis eine Tech-Firma sind.
Ja.
Eine Spotify zum Beispiel oder eine Airbnb oder, ja, eine Uber. Die riesen, flexible, agile, schnelle, positiv aggressive IT-Teams haben,
ja,
die schon vor längerer Zeit die strategische Entscheidung gefasst haben, ihr Data Warehouse auszubauen und die Firma darauf ausrichten. Und diesen Firmen ist meistens der Punkt, der Kunde als ubiquitäres Datenmerkmal, wie eine Art Sonne im Zentrum des Universums, alle anderen Planeten sind halt Datenpunkte,
ja,
das ist in deren DNA klar drin. So, für die macht ein Composable-Ansatz total viel Sinn, weil die haben, ein Composable bedeutet immer erstmal mehr IT-Ressourcen, auch wenn die Composable-Anbieter es anders sagen. Du brauchst mehr Kapazität im IT-Team erstmal, ne, weil du erstmal quasi, du musst mehr selber machen. Na, du kaufst ja keine fertige Lösung an sich. Ne? Das ist ja genau der Punkt. Du nutzt das, was du hast, modulartig und kaufst halt das, was du brauchst, um dein Data Warehouse zu empowern. Wenn du mehr IT-Ressourcen brauchst, das ist ein Riesenproblem in traditionellen Unternehmen, wo IT immer ein riesen Bottleneck ist. Wenn dann die IT auch nicht die größte Stärke im Unternehmen ist, dann hast du nicht nur keine Zeit, sondern auch nicht die besten Leute, die das schnell machen. Ne? Dann klingt das zwar sexy, das Warehouse zu empowern, aber eigentlich hast du im Warehouse gar keine Daten drin. Ne? Weil das Warehouse wurde gerade gekauft, das kostet Geld.
Hm.
Aber du hast überhaupt keine Daten im Warehouse und dann hast du irgendwie so, Kurzum, die traditionelle Firma braucht eher ein klassisch Package CDP, wie der Markt sagt, während die sexy, schnelle, agile, aggressive Gründergeführter tendenziell, ne, Uber oder ist jetzt noch ein Beispiel, Silicon Valley Tech-Bude eher einen Composable-Ansatz braucht.
Weil die genug Daten schon, also weil sie schon Vorarbeit
gemacht haben. Weil sie die Vorarbeit gemacht haben und weil sie die Kultur haben, weil sie schnell sind und weil sie die IT-Ressourcen schnell und her schieben können.
Ja. Ne?
Ganz ehrlich, Firmen wie Hightouch machen einen Mega-Job. Alle größeren CDP-Anbieter wie Zeotap auch haben mittlerweile auch Composable-Ansätze.
Ja.
Wir haben gerade einen großen Deal mit einem Einzelhändler gewonnen, wo wir Composable machen.
Ja.
Ne? Dann machen wir andere Deals, wo es klassisch ist. Und dann machen wir Deals, wo wir mit einem anfangen und das andere migrieren. Der Markt ist ja nicht blöd. Ne? Hightouch hatte vielleicht irgendwie 2 Jahre Vorteil. Jetzt haben die anderen aufgeholt. In der Zeit entwickelt natürlich Hightouch wieder andere Sachen. Die sind ja auch, ist ja auch ein dynamischer Markt. Ja. Ne? Also kurzum, man braucht beides. Und beides hat momentan noch seine Existenzberechtigung. Ich persönlich glaube nicht, dass die großen Schiffe wie ein Rewe oder, ein Rewe ist vielleicht das falsche Beispiel, ein Siemens oder diese klassischen großen Dinger, dass die alle so schnell diese Kultur haben, ist unrealistisch. Diese IT-Kultur. Das ist einfach nicht.
Um composable zu sein.
Ja. Das ist einfach, das wird Jahre dauern.
Ja. Das ist ein spannendes Thema, weil dann kann man so ein bisschen Richtung Kultur, Richtung Organisation gehen. Ja. Warum haben die das nicht?
Weil die in ihrer Core-Identität keine Tech-Bude sind.
Ja.
Das ist so, als wenn man zu Zeotap sagen würde, jetzt versuche ich irgendwie was nicht abwerten. Also ich hatte jetzt der erste Gedanke, warum sind wir keine Bäckerei?
Ja.
Ne? Klar könnten wir jetzt eine Bäckerei neben uns aufmachen, aber es wäre nicht unsere Identität, wenn wir scheiß Brötchen backen.
Ja.
Das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber der Punkt kommt, glaube ich, rüber.
Ja. Ja.
Schuster, bleib bei deinen Leisten so ein bisschen. Ne? Ja. Das ist
ich versuche gerade, ich habe über 8 Bücher jetzt eher in einem Fachverlag geschrieben bei Springer und ich will jetzt gerade ein neues Buch schreiben, was eher so Richtung erzählende Geschichte ist. Also, weil ich glaube, ich arbeite ja viel mit Analogien und ich glaube, wir müssen das Thema Digitalisierung nochmal mystifizieren, weil ich glaube, dass wir viel darüber sprechen, auch im Mittelspann darüber sprechen, Digitalisierung irgendwie so ein Unwort geworden ist. Aber was wir brauchen, ist ja das Verständnis dazu, dass Tech viele Sachen enablen kann. Es sind vielen Buden, wie du sagst, nicht der Kern ist, aber in die DNA eingehen muss, dass du das brauchst, um fortschrittlich zu sein.
Ja.
Ich glaube, da ist auch das Thema AI. AI, wenn du die AI versus Digitalisierung anguckst, meine Wahrnehmung ist, du kannst einen Prozess digitalisieren, also mit Informationen füttern und sozusagen technisch machen, aber ein AI-Prozess ist ein Prozess irgendwie ganz anders neu gedacht. Also da gehst du ganz anders an den Prozess an. Und viele trauen sich, glaube ich, noch nicht, Prozesse auf einem Whiteboard neu zu malen, weil das totaler Schmerz ist. Ich kenne das sozusagen von euch oder von anderen Anbietern, so dieses, was ist euer Use Case? Da musst du dir auch erstmal Gedanken machen.
Ja, ja.
Schmerzhaft.
Ja.
Genauso ist es so, wie ist denn euer Prozess? Wie sieht der neue Prozess aus? Und dann denkst du dir, ja, lass uns doch den alten Prozess einfach nehmen, muss ich mich nicht mit beschäftigen. Gartner sagt, viele CDP-Projekte scheitern so ein bisschen an Death of oder by Development. Firmen kaufen euch, integrieren euch dann irgendwie 12 Monate und nutzen euch am Ende irgendwie so wie so ein kleines Marketing-Automation-Tool.
Ja.
Was ist so die Wahrnehmung? Warum ist da doch so Time to Value schlecht?
Also Hand aufs Herz, ich habe oft, nachdem wir Deals gewonnen haben und dann irgendwie ein Jahr sozusagen drin waren, mir gedacht, boah, ist das anstrengend. Es gibt unterschiedliche, ich sag mal, strukturelle Gründe, warum Dinge länger brauchen. Und ich muss dazu sagen, aus meiner subjektiven Wahrnehmung waren wir mit Zeotap immer eine der deutlich schnellsten, was Use Case Wachstum und so weiter betrifft. Wir haben zum Beispiel gerade eine Lotterie in Deutschland gewonnen, wo wir jetzt noch, wir sind gestartet so im November, glaube ich, Oktober sind mit 4 Use Cases live. Also ich fand immer, dass wir sehr schnell waren. Dennoch war es oft sehr frustrierend, wie langsam das alles ging. Und ich stimme dir absolut zu mit der Analogie. Dann hast du auf einmal ein E-Mail-Use-Case live. Dafür brauchst du eigentlich keine CDP.
Ja.
Woran liegt das? Erstens glaube ich, dass wenn Ausschreibungen gefahren werden, das erzähle ich oft, werden immer 600 Fragen geschickt. Davon sind irgendwie 50 Datenschutz. Der Rest ist bitte 4000 Details zu jedem Feature. Ja. Natürlich ist das Produkt wichtig. Aber am Ende ist das eine hochkomplexe Software, die, wie gesagt, abteilungsübergreifend ist. Weil die abteilungsübergreifend ist, ist Politik enorm wichtig. Und Politik erledigt man durch starke Leute und durch klare Regeln. Ne? Wenn CDP-Projekte werden oft aufgesetzt, dass die starken Leute eben nicht dabei sind, weil die Senioren sagen, auch das machen mal die Kids. Ich mache das jetzt sehr plakativ, aber die Kids können halt nicht entscheiden, dass was priorisiert wird oder dass einer mal einfach überfahren wird. Manchmal muss man Leute einfach überfahren, um was hinzukriegen. Ja. Manchmal muss einfach ein Störenfried, wir machen das jetzt so fertig aus, bis er sich halt dran gewöhnt hat.
Ja.
So. Und da kann der Vendor auch nicht so viel machen. Also es ist eine Frage, wie senior ist das Stakeholder-Management aufgestellt? Hat man sich das Team auf der CDP-Vendor-Seite angeguckt? Können die Leute miteinander? Das ist ein elementarer Bestandteil einer Ehe.
Ja.
Ne, das ist eine Ehe am Ende. Wenn man den Partner vorher nicht kennt, sollte man nicht heiraten.
Ja,
ne? Bisschen doof.
Ja.
So, dann werden 4000 Fragen zu Feature und Functionality gestellt, aber es wird nicht geguckt, passt mir die Nase?
Ja.
Ne? Kann ich mit der Nase arbeiten? Und gibt es genügend Nasen auf der anderen Seite, die was zu sagen haben?
Ja.
Ne? So, dann gibt es keine Einigung beim Kunden oft zur Use-Case-Priorisierung. Dann bietet der Vendor das an, zu helfen. Ah, die wollen uns so beeinflussen, dass sie die kriegen. Ja, will man, trotzdem macht es aber Sinn, bei der Use-Case-Priorisierung zu helfen.
Ja.
Und manchmal machen die Vendoren Scheiße. Wir hatten einen Fall, da haben wir Mist gebaut, da war einer krank und die andere ist in Elternzeit gegangen, dann hast du auf einmal keine Kapazität. Ne? Ja. Also, aber am Ende, das ist mein Punkt, es sind immer die menschlichen Entscheidungen oder die menschlichen Probleme, die so einen Prozess verlangsamen.
Ja. Und die muss man
adressieren. Deswegen bin ich so direkt. Ich saß immer bei den Kunden und habe gesagt, Leute, wenn ihr hier nur juniore Leute, ist das Projekt zum Scheitern verurteilt. Ich habe einmal einen Kunden massiv, die waren echt sauer auf mich, weil ich zum Vorstand gegangen bin. Ich hatte keine Wahl. Das ist meine Firma. Soll ich, dass der Kunde vor die Wand fährt oder soll ich versuchen, das zu eskalieren? Muss ich ja machen.
Hm. Was ist passiert?
Die waren sauer. Und der Vorstand hatte keinen Bock. Der war kurz vorm Wechsel.
Ja. Aber hast du es geschafft?
Nee. Manchmal klappt es nicht. Man kann die Leute ja nicht zwingen.
Ja.
Manchmal geht
aber was war die Problematik?
Wir haben intern nie Use Case auf die Reihe gekriegt, richtig, weil der Datenschutz nie freigegeben hat und weil das Projektteam viel zu junior war und nicht mal beim Datenschutz war. So, und dann haben wir nicht mehr die CRM-Daten reingekriegt. Wir hatten nur Website-Cookies, dafür braucht man keine CDP.
Aber weißt du, Daniel, da stellt sich irgendwie die Frage, an wen verkaufst du? Jetzt bin ich selber CDO und eher so aus der technisch-business-Rechnung. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es CMOs, die eine CDP einkaufen. So, wer ist der typische, wer unterschreibt bei dir?
Das ist einer der Hauptgründe, warum es so ewig dauert, der Vertriebszyklus im CDP-Markt. Ganz schwierig für Scale-Ups, weil du nie so ein richtiges Playbook eigentlich hast, was du den Vertrieblern versuchst beizubringen. Mal ist es der CDO, das ist eigentlich sehr angenehm, aber auch nur dann, wenn der CDO kein Fake-CDO ist, sondern wirklich Budget hat und eine PNL hat und bevollmächtigt ist, Dinge umzusetzen, was es nicht so oft gibt. Gibt es in England, bei einem unserer sehr großen Kunden ist das so.
Der zeichnen kann dann sozusagen.
Ja, genau, und der einfach die komplette Digitalisierung Ende zu Ende ownt. Das heißt, auch die digitalen Marketing-Teams hat und so weiter.
Ja.
Ist selten.
Ja.
Viele schmücken sich mit dem CDO-Titel, die haben aber oft nichts zu sagen.
Ja.
Und dann denkst du da, der sitzt da und der hat eigentlich gar nichts zu sagen. Das findest du erst, da sagt er ja keiner. Ne?
Ja.
Da sitzt du da ewig.
Ja.
Passiert nur nichts.
Ja.
Passiert
nichts. Im Übrigen darf ich nichts machen, ja.
Ja. Der Rest, wenn man das mal rausnimmt, so 50-50. 50% CIO, CTO.
Ja.
Manchmal ist das gut. Oder es ist halt die anderen, sagen wir 40% CMO.
Ja.
In beiden Fällen reicht das überhaupt gar nicht aus. Wenn du nur mit dem CMO sprichst und mit seinen Teams, bist du super in, oder mit ihren Teams, bist du super in der Use-Case-Definition.
Ja.
Dann sagt die IT später, was ist denn das? Nee, das können wir selber. Viel schneller.
Ja.
Wir bauen jetzt alle APIs und dann machen wir das richtig gut. Machen wir ein 3-Jahres-Tech-Projekt raus.
Ja.
Dann wird die IT irgendwann überzeugt, dass es doch nicht funktioniert. Dann wollen die nochmal eine Ausschreibung haben, die du schon vorher schon hattest. Also idealerweise direkt mit abholen.
Ja.
Ne? Heißt, für mich, hatte ich ja eben versucht zu sagen, ich habe irgendwann gelernt, dass CDP-Projekte kannst du eigentlich nur mit dem Vorstand durchkriegen. Gibt Ausnahmen, aber eigentlich. Also habe ich immer versucht, sowohl mit dem Chief kommerziellen Verantwortlichen als auch mit dem CTO, CIO zu sprechen. Wenn du es andersrum machst, nur mit IT sprichst, hast das Gefühl, das ist ein geiles Projekt, das IT ist gewohnt, Software zu kaufen, das ist, läuft alles reibungs, einigermaßen reibungs. Problem begrenzt.
Ja.
Das Wort gesucht.
Schluss, ja.
Dann aber, ja, wir haben ja gar keine Use Case definiert und das passt uns ja auch nicht. Wir haben ja immer diese Use Case Dramaturgie versucht reinzubringen. Ihr müsst Use Cases machen, sonst wird das nichts.
Ja.
Also das ist das große Problem von CDP. Du sitzt als Softwareanbieter genau zwischen zwei großen Stühlen, weil du mit Daten arbeitest und weil die Daten immer in der IT sitzen, aber von anderen benutzt werden. Das ist ein Riesenproblem. Das ist ein strukturelles Problem, was du nicht lösen kannst.
Ja, ich habe ja mal das Beispiel gehabt, es müssen, bei einer CDP müssen auch alle an den runden Tisch und den Kunden ganz anders beackern. Aber eigentlich hast du ja auch mit der CDP, wenn du sie wirklich erfolgreich einsetzen willst, einen Transformationsprozess.
Richtig. Ein Riesentransformation. Das ist ja das, was ich vorhin versucht habe zu sagen, ist, du kommst auf einmal auf Dinge, der Consent ist gar nicht ausreichend für Use Case 1, 2, 3. Dann können wir, das habe ich bei einer deutschen Versicherung. Die können nur Use Case 1 machen von vielen anderen, weil die Consent gar nicht haben. Also müssen sie den Consent sammeln.
Ja.
Jetzt kann man argumentieren, oh, haben sie die CDP zu früh gekauft? Würde ich nicht sagen. Natürlich habe ich ein Interesse, ne? Aber würde ich nicht sagen, hätten sie nicht gekauft, hätten sie keinen Druck. Ne?
Um das umzusetzen.
Um das umzusetzen, ne? Haben sie keinen Druck. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau. So, du hast ganz viele unterschiedliche Dinge, wo ein Umdenkungsprozess stattfindet, der findet bei einigen schneller, bei anderen langsamer statt. Ne? Und ich sehe das genauso wie du. Eigentlich musst du sagen, was braucht der Kunde und was braucht der Kunde so, dass ich damit möglichst viel Geld verdiene? Weil es hat ja immer zwei Seiten. Natürlich muss eine Firma Geld verdienen. Ne?
Ja.
Es geht nicht nur darum, was der Kunde will, manchmal weiß es auch gar nicht.
Ja.
Ne? Da musst du auf einmal ein Whiteboard zustande kommen, zusammenkommen und da müssen Leute aus 5 unterschiedlichen Abteilungen A, sich einigen, B, dieselbe Sprache sprechen, was oft sehr schwierig ist, weil die unterschiedliche Definitionen für dasselbe haben. Und dann müssen sie die Zeit haben, dann ist ständig einer im Urlaub, ständig einer krank, weil es Menschen sind.
Ja.
Deswegen ist die Behauptung, dass Agenten besser funktionieren, richtig, weil die Agenten die Politik rausnehmen. Ein Agent ist nie krank, will nicht aufsteigen, will keine Stühle sägen und so weiter. Ne? Es gibt tatsächlich Situationen, wo ein Agent ist scheißegal, ob eine E-Mail geschickt wird oder eine SMS. Das ist ein Menschen aber nicht egal. Meine E-Mail muss geschickt werden, sonst wird mein Tool bald abgestellt. Nee, die SMS funktioniert aber viel besser. Nee, wir sollten Outbound-Call machen.
Ja, ne? Ja. Ja, verstanden.
That's the reality.
Wie viele Projekte sind gescheitert dadurch, dass es für Politik war?
Also richtig auf die Nase geflogen sind wir nur einmal, was wirklich unsere Schuld war.
Ja.
Das war ein Kapazitätsproblem, weil wir A, die falschen Leute und B, Urlaubszeit und so weiter, hatte ich schon gesagt. Einmal haben wir keinen richtigen Wert gehoben, weil aus meiner Sicht lag es eher auf der Kundenseite. Wir haben echt versucht, alles zu machen. Da nehme ich keine richtige Schuld auf uns. Ich sag mal, von 30 bis 50 Projekten, ne, richtig gescheitert, 2. Ne? Aber könnte man viel mehr rausholen? Absolut. Ich hätte fast fucking yes gesagt. Ne? Fuck yes. Auf jeden Fall.
Ja.
Ne? Es gibt auch Projekte, die mega sind. Also ein großer Medienanbieter aus England, die haben das so professionell umgesetzt. Die waren sehr anstrengend, waren nie zufrieden, aber am Ende haben sie extrem viel umgesetzt, ne? Weil sie nie zufrieden waren.
Ja.
Ne? Es gibt auch deutsche Kunden, die extrem viel schaffen. Das ist eine Frage, will man und hat man die richtigen Ressourcen dafür?
Aber am Ende, wer das Projekt auf der Seite leitet und wer den Durchsetzungsvermögen hat. Ja?
Genau, und du musst, ich war ja auch bei Vodafone. Manchmal ist es ja auch viel Wahrnehmung, ne? Da sind wir mal ehrlich. Dann entstehen Business Cases und auf dem Business Case steht am Ende eine Zahl. Ist die Zahl jetzt die absolute Wahrheit? Schwer zu sagen. Wenn alle das Gefühl haben, dass mehr Geld verdient wird, dann ist es die Wahrheit. Ne?
Ja.
Am Ende muss irgendwo eine gute Zahl rauskommen und das idealerweise auf vielen Use Cases die Gesamtzahl gut ist.
Ja. Aber meine Erfahrung oder mein Gefühl ist, manchmal ist die Zahl zu hoch, die da drauf steht. Also wie kannst du es validieren? Und du willst ja natürlich in einem großen Unternehmen, wenn du so ein tolles Projekt hast, natürlich eine maximal hohe Zahl draufsteigen. Und im besten Fall vergisst jeder diese Zahl nach 2 Jahren, damit du dann das Projekt nur schön reingeschrieben
hast. Ja, wir reden von unterschiedlichen Zahlen. Ich habe die Post-Sales-Zahl, ich habe die Zahl gemeint, die vom Kunden selber errechnet wird, auf der Use-Case-Validierung, also nach dem Verkauf. Du hast, glaube ich, die Zahl gemeint, die der Vendor kommuniziert. Natürlich ist sie zu hoch. Da ist der Vendor in einer schwierigen Situation, weil wenn du die Zahl zu niedrig rechnest, da nimmt der Kunde trotzdem wieder an, dass du Fantasie drin hast, also nimmt wieder was raus. Dasselbe Problem hast du beim Fundraising auch. Davon habe ich gar nicht gesprochen. Was ich gemeint habe, ist am Ende die Zahl, die der Kunde selber errechnet über seine Use Cases, die muss attraktiv sein.
Hm. Vorhin haben wir so ein bisschen über AI, also über Agents gesprochen. Löst es oder verändert es auch das Performance-Marketing-Team? Also jetzt ist ja gerade oft der Fall, dass die Leute in großer Anzahl noch da sind, aber da verändert sich natürlich auch maximal die Situation, dass wenn das Agenten machen, hast du ja vorhin gesprochen, Datenqualität verbessern, Segmente rausfinden, dann wird ja auch da an der Personenanzeige dreht.
Also ich bin kein Performance-Marketing-Experte. Ne? Ich habe nie selber eine Kampagne Ende zu Ende aufgesetzt. Das heißt, es kann sein, dass ich sehr High-Level drauf gucke, was ich tue und dadurch Effekte ausspare, die unfair sind oder nicht richtig sind.
Ja.
Ich versuche trotzdem eine Antwort zu geben. Der typische Prozess von, ich definiere eine Strategie, die brauche ich immer noch. Ich kann natürlich der AI sagen, maximiere meinen Umsatz im Upselling, ne, und mache dafür Performance-Marketing. Das kann ich natürlich sagen. ich brauche eine Strategie, dann muss ich Segmente erstellen, das mache ich mit der CDP, das machen Agenten zukünftig mit Sicherheit. Dann muss ich die Daten von der CDP in den Aktivierungskanal schicken. Das darf kein Mitarbeiter machen. Dafür gibt es CDP. Das muss vollständig automatisiert sein. Alles andere, manuelle Listen, ist kompletter Bullshit. Dafür kauft man eine CDP, um das durchzuautomatisieren. Und dann das Performance Management auf den Kanälen selbst. Also wie läuft die Kampagne auf Facebook? Wie läuft die auf The Trade Desk? Wo muss ich nachspielen? Das wird mit Sicherheit auch von Agenten über die Zeit genommen. Da sind wir aber raus. Ne? Also ich kann mir, und das ist jetzt wie gesagt in Luft gesprochen, weil ich kein Performance-Marketing-Experte bin, das nie selber gemacht habe, ich kann mir gut vorstellen, dass 80% der Tätigkeit agentisiert werden wird. Ist ein Bauchgefühl, ne? Kann auch 70 oder 60% sein, aber
ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Marketeers sind schon sehr Control-Freaks.
Ja.
Und wir Deutschen mögen nicht so gerne diese Blackboxes. So, wie nimmst du die Angst, dass da was Gutes bei rauskommt?
Ich glaube, die klugen AI-Modelle geben dem Kunden immer am Anfang sehr viel wahrgenommene Kontrollmöglichkeit. Willst du das jetzt so abschicken? Passt dir das so? Und auch Eingriffsmöglichkeiten. Aber wir sind ja alle Menschen, wir sind alle Routine behaftet. In dem Moment, wo du zweimal korrigiert hast und eingelenkt hast und es dreimal gut funktioniert hat, beim 10. Mal ist das so Routine, lässt das Ding einfach laufen. Nach einem Jahr hat jeder vergessen, dass es mal nicht so lief. Also ich glaube, das ist eine Frage der Zeit. Ich glaube, klar, der Deutsche wird vielleicht 2 Jahre länger brauchen als der Portugiese, ne, das Ding durchlaufen zu lassen, aber am Ende werden es die Leute, ist ja angenehmer.
Wenn wir so ein bisschen ehrlich sind, und ich habe es im Gespräch so ein bisschen auch rausgehört, oder korrigiere mich, sind CDPs oft ja so ein bisschen Shelfware, teure eingesetzte Tools, die nie wirklich richtig genutzt werden. Wenn wir jetzt von Automatisierung sprechen, glaubst du wirklich, dass es dann die Lösung ist, oder ist es nicht eher so ein bisschen die Bankrotterklärung für die Softwarebranche, dass wir unsere Tools zu komplex gebaut haben, dass es niemand mehr versteht?
Da sind, glaube ich, jetzt mehrere Fragen in einer. Das ist interessant. CDP Shelfware ist, ja, haben wir ja vorher besprochen, so ein bisschen, ne? Klar, diese Projekte gibt's, hängt viel davon ab, wie der menschliche Faktor eingesetzt wird, wie die Teams gestafft sind, wie viel Seniorität dabei ist, wie klar die Use Case definiert sind und so weiter. Das Thema komplette Durchautomatisierung der CDP durch Agenten, die alles machen, und Komplexität. Ja, ich weiß nicht, wie lange das dauert. Also es gibt viele, viele Wertschöpfungsbestandteile dieser ganzen CDP-Kette von vorne bis hinten. Also aufsetzen, live bringen und dann Use Cases umsetzen, Use Cases besser machen, Use Cases besser machen,
ja.
So und so weiter. Das wird dauern, bis die alle durchautomatisiert werden. Und gerade weil CDPs so komplex sind und so viele Daten haben, so viele Use Cases, brauchst du heute konzeptionell noch den Menschen, der sagt, mir ist momentan Akquise wichtiger als Bestand, also allokiere ich mehr Budget in Akquise und nicht in Bestand. Also habe ich mehr Kampagnen, die in der Akquise live sind, in der CDP aktiv, und die AI führt die halt aus. Du kannst aber auch in einem Langfristszenario sagen, dass du nur noch einen Geschäftsführer hast, radikal gedacht.
Ja.
Du hast nur noch einen Geschäftsführer und einen in der IT.
Ja.
Und einen für Datenschutz,
ja.
Wobei den brauchst du auch nicht, weil das kann die, ne? Also du hast ganz wenig Leute, ja. Und der Geschäftsführer sagt so, AI, du bist jetzt live, maximier meinen Umsatz und such selber aus, ob das besser bei Neukundengewinnung geht über Bestandskundenoptimierung. Mir ist total egal, ob du das mit E-Mail-Marketing machst, mit Callcenter Outbound, mit Push-Nachricht, mir ist egal, ob der das auf dem Handy oder auf dem Tablet sieht, mir ist das total egal, ich will nur meinen Umsatz maximieren bei diesem Kostenbudget. Und dann hast du entweder einen Mega-AI-Agenten oder du hast ganz viele kleine, die miteinander interagieren, und Bot A spricht mit Bot B und Bot B spricht mit Bot C. Das ist die Endausbaustufe. Dann fragt man sich, was braucht.
Kommt das? Glaubst du, dass das kommt?
Ich kann es mir theoretisch vorstellen. Ich glaube, es kommt in kurzfristig, damit meine ich so 2 bis 3 Jahre, in sicherlich einigen Ausbaustufen der runtergebrochenen Wertschöpfungskette einer ganzen CDP. Ich glaube nicht, dass es in den nächsten 3 bis 5 Jahren für alles in der CDP kommt. Braucht man trotzdem noch überhaupt die CDP, ist dann ja die Frage.
Ja,
ne? Ja, aber du brauchst ja immer noch ein Sammelsurium an unterschiedlichen Prozessen. Du brauchst jemanden, entweder einen Menschen oder einen Bot, einen Agent, der sagt, wo liegen eigentlich die Daten rum? Daran scheitert der Agent heute. Na, also das wird noch ewig dauern. Wir haben einen Kunden gerade gewonnen, wo wir diese 4 Use Case live haben. Die wussten gar nicht, wo ihre Daten liegen.
Ne? Da haben die ganz alte Datentöpfe, die wussten teilweise gar nicht, wie die Datentöpfe heißen. Da kann der AI-Bot gar nichts anschließen. Da ist ja gar nichts da physisch.
Ja.
Da musst du erstmal was hinlegen, ne? Also technisch. Also solche Probleme muss erstmal Grundlagenarbeit gebaut werden, genauso wie manche Firmen gerade ihre Data Warehouse bauen. Ne? Hast du aber die Data Warehouse und hast viele Daten an einem Platz, kann der Agent an eine Schnittstelle möglichst nahtlos anschließen.
Mhm.
Also es wird.
Also was ist Beyond CDP? Was kommt da?
Also wenn du es hart durchdenkst, ist die CDP später ein Sammelsurium, ein Portfolio von unterschiedlichen Agenten. Wenn du annimmst, dass die keine Firma alles baut, dann hast du unterschiedliche Agenten aggregiert von unterschiedlichen Suppliern in der CDP, die zum Beispiel Zeotap dann einfach orchestriert. Und diese Agenten sind so perfekt aufeinander abgestimmt, dass sie das perfekte Datenerlebnis für die Brand mit dem idealen Marketingergebnis. Wenn das aber alle machen,
ja,
dann bist du eigentlich in derselben Situation wie heute, dass nichts perfekt ist, weil der Kunde kann sich auch nur einmal entscheiden. Ne?
Ja, stimmt.
Du kannst nicht gleichzeitig Adidas, ja, kannst du schon, aber
ja,
ne, weißt du, was ich meine.
Ja, aber gibt es da noch ein CRM-System? Gibt's welche Marketing-Technology-Systeme sozusagen gibt es dann?
Boah, das ist eine schwere Frage. Ich habe das sehr aus der Zeotap-Perspektive gesehen.
Ja. Was ihr macht, ihr seid ja so ein bisschen der Orchestrator gerade zu allen Own-Kanälen und zu, oder CDPs generell.
Zu allen Kanälen, ja.
Genau.
Auch Call-Center-Kanäle.
Und Paid.
Ja, so. Richtig.
Ja. Ja. Gibt es die in der Zukunft noch? Gibt es eine Maschinerie? Du hast alleine dadurch, dass es so viele Wallet Gardens gibt, ja immer die Anschlusssituation. Aber wer orchestriert am Ende? Weil wenn du die Situation durchspielst, die du ja gerade beschrieben hast, es gibt nur einen Geschäftsführer und es gibt eine AI, die sagt, maximier mir den Umsatz, egal wie, musst du ja deine Orchestration ganz anders aufstellen.
Wenn wir das von den Kanälen ausdenken, kommen wir in Komplexitäten, die wir nicht lösen können, weil wir nicht wissen, was mit dem Kanal passiert. Wir müssen das versuchen, vom Kunden zu denken. Stell dir eine Endausbaustufe vor, wo der Kunde eine Art Cockpit vor sich hat, entweder auf der Linse direkt, auf der Retina, ne, ja, oder Tablet oder Handy, wo du einen personifizierten Agenten hast, die können wir Lucy nennen, und Lucy sagt, guten Morgen, Jonas, du hast heute 3 Termine und 3 E-Mails, du hast von 3 Unternehmen Anfragen, möchtest du die sehen? Ne? So, wenn du aus dieser futuristischen Avantgarde-Sicht denkst, kannst du Lucy sagen, Lucy, weißt du was, stell du sicher, dass du die Anrufe annimmst, die von Adidas kommen oder wem auch immer, die Inbound-Anrufe, die dir was verkaufen wollen oder deinen Vertrag verlängern wollen von Vodafone oder Telefonica, wem auch immer. Und dann musst du Lucy das lösen. Dann spricht ein unemotionaler Bot mit einem Bot.
Ja, so wäre ja theoretisch die
so wäre,
finale so, Stufe.
So, jetzt müssen wir das rückdenken. Stell dir vor, das ist das Szenario. Ne? Dann wird es immer noch Menschen geben, die wollen den persönlichen Kontakt. Ne? Dann wird es bestimmte Geschlechter geben, die wollen auf der Webseite selber browsen und das nicht über einen Bot aggregiert haben. Das heißt, für die wird es noch Webseiten geben, ne, wo du selber die grüne Hose auswählen kannst oder das Make-up, wie auch der, wie heißt das bei den, wer muss sein. So, jetzt das auf die Kanäle zurückdenken. Irgendwo musst du ja die Daten speichern. Ne? Irgendwo musst du ja Bot die Daten speichern. Ob du das dann noch getrennt machen musst zwischen CDP und CRM und dann noch Data Warehouse hier und da, weiß ich nicht. Dann brauchst du eine idealisierte Struktur, wo du alle Daten alle zusammen hast, alle gegen einen Identifier gematcht, den Identifier auf unterschiedliche Hierarchieebenen runtergebrochen, wie das eine CDP macht. Und das muss alles Echtzeit passieren. Ne? Der Bot muss ja in Echtzeit wissen, was gerade passiert ist. Das ist ja auch die ganze Logik der CDP, die ich immer versucht habe, den Kunden zu erklären. In der Sekunde, wo jemand angerufen wird, müssen das alle anderen Systeme sofort wissen. Und nicht erst 3 Jahre später. Na, das heißt, die Systeme müssen über die Zeit alle angebunden sein.
Der Klassiker, das Retargeting wird immer noch ausgespielt, obwohl schon die Waschmaschine gekauft wurde.
Ja, ne? Mhm. Oder der Kunde ist am nächsten Tag im Store, wurde doch vorher angerufen. Das muss der Store-Mitarbeiter einfach sehen in der UI. Das muss er einfach wissen. Und in Zukunft sieht es halt ein Bot. Wobei, ich glaube zum Beispiel, der Store-Footprint wird immer noch da sein. Die Leute werden über Jahre noch offline kaufen wollen. Bei vielen Produkten.
Ja. Ich glaube, die größte Herausforderung, die ich gerade sehe, also du sprichst ja jetzt gerade viel von Marketing-Themen.
Ja.
Um Marketing gut zu betreiben, brauchst du, glaube ich, gute, valide Produktdaten. Und wenn du dir gerade siehst, wie schwer es ist, Content, also Marketing-Daten in die LLMs zu schicken und in Google reinzuschicken, wird es noch viel schwerer, diesen Datenschatz, der ganz unten vergraben ist, Produktdaten hochzuheben und überall hinzuschicken. Weil du wirst ja vielleicht ein individuelleres Produkt haben wollen als ich, einen anderen Vertrag haben wollen als ich. Und wir hätten ja eigentlich mit Agenten die Möglichkeiten, noch viel, viel individueller miteinander zu sprechen. Wir könnten ja
absolut
einen ganz, ganz individuellen Versicherungsvertrag abschließen.
Ja.
Auf Basis meiner Health-Daten oder Bewegungsdaten oder was auch immer.
Wenn alles digitalisiert wäre.
Ja.
Wenn ich die digitale Versicherung ja sofort in dem Feature X ändern könnte, ja, ohne dass ich extrem hohe Grenzkosten habe, ja, wäre das geil.
Ja, und das wäre ja sozusagen eigentlich die Lösung, ne? Weil du,
ja,
du müsstest dich nicht nur rückversichern mit irgendjemand, sondern der Agent spricht mit dem Agent, das wird...
In der Schule ist genauso. Es macht gar keinen Sinn, dass meine Tochter gezwungen wird, die ist 14, die ist, Mathe ist einfach nicht ihr Ding.
Ja.
Ne? Nur weil es mein Ding war, heißt nicht, dass ihr... Es macht keinen Sinn, dass die mit Mathe zugeprügelt wird an Dingen, die sie nicht versteht, abstrakt, in dem Alter.
Ja.
Ne? Die Kinder sollten sich mit den AI-Möglichkeiten, die sie haben, drei Themen auswählen, die sie interessieren. Meine Tochter mag gerade Make-up.
Ja.
So ist halt das Alter. Dann ja muss sie Mathe, Physik und Wissenschaft und Musik auf dem Make-up machen. Das kann natürlich ein einzelner Lehrer nicht leisten, aber das kann ein personalisierter Agent, kann das zukünftig machen.
Hm. Ja, spannend, wo die Reise hingeht.
Ja.
Siehst du schon Anzeichen für das Thema, was wir gerade besprochen haben? Also glaubst du, dass es da schnell hingehen kann?
Was ich gerade viel erzählt habe, ist ja so eine futuristische Sicht, was mit Technologie alles möglich wäre. Am Ende ist ja der Mensch noch da. Und du hast immer in großen Unternehmen, muss man ja ehrlich sein, du hast immer eine Tendenz, auf der einen Seite Kosten zu sparen. Das spricht für Automatisierung, also AI, Agentifizierung. Auf der anderen Seite hast du auch eine menschliche Sicht. Und jeder denkt ja auch immer, hat ja ein Team und hat persönliche Beziehungen. Ich glaube, dass es sehr viel normalen menschlichen Widerstand gibt, bestimmte Dinge auszurollen, die man ausrollen könnte. Und das einfach dadurch viele, viele Jahre mehr dauert. Na, einfach um Jobsicherheit zu geben, um doch vielleicht noch die menschliche. Ich zum Beispiel bin immer noch bei der Sparkasse. Macht das rational sehr viel Sinn? Nee. Aber ich habe da meine Person, die kenne ich. Ne? Ich will da nicht mit einem Agenten reden. Ich will, wenn ich ein Thema habe, will ich da anrufen. Das ist bei vielen so. Und das wird vielleicht in der nächsten Generation aussterben.
Ja, ist immer so ein Vertrauensthema, ne?
Ja. Ja.
Ich erwische mich immer dabei, dass ich, wenn ich so wichtige Entscheidungen oder wichtige Käufe machen will, so magische Grenze über 300 € oder 400 €, muss ich das am PC machen. Wo ich so denke, ey, das kann doch wohl nicht wahr sein. Bin ich alt geworden? Ja, weil irgendwie gefühlt die Informationen nicht groß genug da sind, ja, um so eine Entscheidung zu treffen.
Ja, ja. Ja.
Dadurch, dass wir heute im Studio sind, würde ich mal versuchen mit einer neuen Frage. Ich stelle ja sonst, ich habe immer die Fragen gestellt, was macht man privat mit Daten, welchen Filmtitel würde man seinem Thema geben. Aber was mich mal total brennend interessieren würde, ist, welche technische Errungenschaft könntest du dir aus deinem Leben nicht wegdenken?
Ich muss eine auswählen, ne?
Du darfst nur eine auswählen.
Mein erster Gedanke war die Waschmaschine, aber die gibt's schon lange. könnte ich mir aus meinem Leben nicht wegdenken. Ich glaube, ich würde auf jeden Fall ohne das Handy, ich versuche ein bisschen auszuschließen, ich würde auf jeden Fall ohne das Handy klarkommen. TV würde ich auch ohne klarkommen. Ja, ist die Frage, ob ich privat denke oder beruflich. Das ist ein Riesenunterschied.
Ne? Ja, ich frag dich privat.
Privat, okay. Ich glaube, Videotelefonie ist geil. Wenn man Leute kennenlernt, auch so privat,
ja,
ist Video ein Riesenvertrauens. Ich saß gestern im ICE von Berlin zurück nach Dortmund. Da habe ich gesehen, wie eine Frau einen typischen Videocall hatte mit ganz vielen Leuten. Und mit diesen typischen rechtwinkligen oder quadratischen Kästen. Da habe ich mir gedacht, boah, ist das effizient. Die eine ist da, die andere ist dort, die Dame war im Zug.
Ja.
Und das ist jetzt beruflich, eine privat, irgendwie, wenn man sich kennenlernt, das für Vertrauensaufbau zu nutzen oder irgendwie, hey, geht's dir gut, lass mich mal dein Gesicht sehen. Das ist cool.
Wenn du einen Filmtitel für unsere Folge oder Serientitel haben würdest, wie würdest du die benennen?
Muss das jetzt auf Daten bezogen sein oder einen generellen Film?
Okay.
Ich habe gestern das zweite Mal Oppenheimer geguckt.
Ja.
Da ist drei Stunden lang. Ich habe den das erste Mal auf Englisch geguckt und ich dachte, mein Englisch wäre gut, aber wenn es dann so ins Detail geht, war doch besser, denn auf Deutsch zu gucken. Ich bin privat sehr interessiert an Quantenmechanik, Quantenphysik und irgendwie Hardware und Grundlagenthemen und so. Ich habe gestern wieder gelernt, dass wir in Deutschland führend waren um die 20er, 30er Jahre in Quantenmechanik. Ne? Er kam ja von hier und Bonn war führend und Göttingen war führend und Heisenberg kam aus, ne, ist von hier und Einstein hat auch hier gearbeitet, bevor in die USA, soweit ich weiß.
oder in Österreich, wie dem auch sei. Und ich sag's immer, ich schreibe ja oft leicht gehässige Artikel auf und Mods rum auf LinkedIn. Ich finde das so schade, was wir aus Deutschland technologisch machen. Im Bereich Quantenphysik sind wir noch ganz okay unterwegs, aber es gibt so viele Bereiche, wo wir so massiv weit hinten dran sind. Das finde ich so schade. Und das habe ich bei dem Film wieder gedacht. Ohne jetzt zu weit abzudriften.
Danke dir für die Folge.
Danke dir für die Einladung.